Beppo Brettschneider. Ein sonderbarer Typ und ich kann den Engel sehr gut verstehen, der die Nase absolut voll hatte von Beppo Brettschneider. Und als ich das Anspiel so gelesen habe, ist mir eine Person eingefallen, der es ganz ähnlich ging, die aber kein Engel war. Es gibt eine biblische Geschichte, da hatte Jesus mal ähnlich die Nase voll von einem Beppo Brettschneider, hieß der damals nicht, aber von einer Person. Und den Bibeltext habe ich mal mitgebracht, wo es darum ging. Der steht bei Lukas im 17. Kapitel, die Verse 11 bis 19. Wer will, kann er auch mitlesen. Das ist die Neues Leben-Übersetzung. Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung 10 Aussätzige und riefen: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte: Geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand der Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief: Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus fragte: Sind nicht 10 Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und er sagte zu dem Mann: Steh auf und geh. Dein Glaube hat dich gerettet. Überschrieben ist der Text in der Bibel mit 10 Leprakranke werden geheilt. Und da die Übersetzungen bzw. die Überschriften im Originaltext nicht drinstehen, habe ich mal überlegt, wie würde ich denn den Text überschreiben? Und ich möchte mal ein paar andere Vorschläge bringen. Wie wäre es denn mit Undankbarkeit ist der Welten Lohn? Nur 10% gute Manieren? Oder Danke sagen wird völlig überbewertet? Ganz ehrlich, ich hätte eine negativere Überschrift gefunden als der Übersetzer hier. Doch jetzt vielleicht erstmal der Reihe nach. Jesus geht nach Jerusalem und muss durch Samarien und Galiläa. Dazu gibt es noch eine Karte. Jesus bewegt sich eine Zeit lang im Grenzgebiet. So ist es nachvollziehbar, dass es 9 Juden und ein Samariter sind, die er trifft. Jesus will Jerusalem, das Ziel seines irdischen Lebens, auf dem kürzesten Weg von Galiläa durch Samarien erreichen. Und im ersten Samariterdorf wurde Jesus beim Durchzug, der Durchzug verwehrt. Deshalb wählt er vielleicht ein Grenzgebiet aus. Er wollte sich eventuell vielleicht auch dem Pilgerzug von Jericho nach Jerusalem anschließen. Und in einem Dorf sind ihm 10 Männer begegnet. Die 10, gibt es auch ein Bild, bleiben mit einem gewissen Abstand von Jesus entfernt, weil sie Aussätzige waren. Und Aussätzige durften sich damals der Bevölkerung nicht nahen, weil sie als unrein galten. Das Leid des Aussatzes hat die eigentlich so zerstrittenen Bevölkerungsgruppen miteinander verbunden. Und als das Leid gelindert war, sind sie auch wieder auseinandergegangen. Interessant ist die Anrede, wie die 10 Leute Jesus ansprechen. Sie nennen ihn Jesus, also scheinen sie ihn irgendwie zu kennen. Und sie nennen ihn lieber Meister. Sie rufen ihn also mit Namen und Titel. Das ist eigentlich eine Art Anerkennung seiner Autorität. Erbarme dich unser, hab Mitleid mit uns. Sie wussten also, dass Jesus helfen konnte. Das hatte sich schon rumgesprochen. Und Jesus, er schickt sie zu den Priestern. Jesus redet in der Mehrzahl von Priestern, weil Juden und Samariter möglicherweise unterschiedliche Priester hatten. Ein Aussätziger, der gesund wurde, musste sich nach seiner Heilung dem Priester wieder zeigen und vorstellen, damit dieser ihn dann als rein gesprochen hat. Und dann er sich dem Rest des Volkes auch wieder nähern darf. Es war also was ganz Entscheidendes, sich dem Priester zu zeigen. Die Kranken sollten losgehen zum Priester. Und das, obwohl sie noch gar nicht geheilt waren. Sie waren ja noch krank. Und bevor sie bei den Priestern ankommen, werden sie geheilt. geht also weniger darum, dass die Priester sie geheilt haben. Sie mussten Jesus erstmal glauben, dass das stimmt, was er sagt. Wenn er sagt, geht los, es lohnt sich, zu den Priestern zu gehen und euch als rein sprechen zu lassen, gesund sprechen zu lassen, obwohl ihr jetzt noch krank seid. Jesus heilt nicht sofort, er fordert das Vertrauen der Männer. Er fordert Vertrauen. Als ich über den Bibeltext nachgedacht habe, da habe ich gedacht, das klingt so banal. Vertrauen. Und trotzdem ist es so schwer. Sie haben diese Krankheit schon lange und haben von anderen gehört, dass Jesus heilt. Und jetzt sollen sie darauf vertrauen, dass sie selber geheilt werden. Er fordert die Aussätzigen heraus, sich auf seine Anweisung einzulassen. Und tatsächlich, beim Hingehen werden sie gesund. Es geht also nicht um das Handeln von irgendjemandem, sondern um das Vertrauen, was sie haben in Jesus. Als sie gesund wurden, kehrte ein einziger zurück und pries Gott. Interessant ist, er hat nicht an Ort und Stelle Gott gepriesen für die Heilung, sondern er ist zurückgegangen. Gott Danke sagen kann ich, denke ich persönlich, immer und überall. Aber manchmal braucht es vielleicht auch einen guten Rahmen, um Danke sagen zu können. Nicht um Gottes Willen, das denke ich nicht, aber um meiner selbst willen, um der Menschen willen braucht es manchmal vielleicht einen guten Rahmen. Vor knapp 4 Wochen, da haben wir zu Hause die Taufe unseres Sohnes gefeiert. Ein Aspekt der Tauffeier ist für mich, Gott für dieses Kind zu danken. Keine Angst, ich weiß, was es mit der Tauftheologie auf sich hat, aber das ist für mich ganz persönlich auch ein Aspekt an Taufe, Gott zu danken für das kleine Menschlein. Das mache ich im Grunde genommen jeden Abend, wenn die zwei neben mir im Bett eingeschlafen sind und dann so leise vor sich hinschnarchen. Aber trotzdem war das für mich was Besonderes, einen Rahmen dafür zu haben, nochmal wie im Großen Danke zu sagen. Obwohl das vor Gott völlig egal ist, ob im Großen oder im Kleinen. Ich denke, für ihn ist das egal. In unserem Bibeltext ist einer von 10 Leuten zurückgekommen. Die neuen Juden haben ihre Heilung als selbstverständlich angesehen und sind nicht zurückgegangen. Ausgerechnet der Samariter kehrt zurück. Zwischen Juden und Samaritern gab es ja beständig Uneinigkeiten. Das kennen wir ja aus anderen Bibeltexten. Die Samariter sind die Nachkommen Israels aus dem Nordreich, welche sich mit der assyrischen Bevölkerung vermischt haben. Sie haben Gott zum Beispiel auf dem Gerizim angebetet und nicht in Jerusalem im Tempel. Sie haben den Tempel, der Wohnung Gottes, sozusagen die Bedeutung abgesprochen. Eine physische Hilfe haben alle 10 gleichermaßen empfangen und bekommen. Aber Hilfe für die Seele hat nur der eine einzige, der zurückgegangen ist, empfangen. Da frage ich mich ernsthaft, wie geht denn das? Die erleben gerade das größte Wunder ihres Lebens oder zumindest ein sehr großes Wunder und gehen dann einfach zum normalen Tagesplan über. Ich weiß es nicht, ob es der normale Tagesplan ist. Der Bibeltext endet ja an der Stelle. Aber vielleicht sind sie auch ganz schnell zu Freunden oder Familie, Verwandten gegangen, um ganz schnell zu erzählen, was ihnen passiert ist, dass sie sehen, dass sie endlich gesund sind. Sie haben sich den anderen vielleicht gezeigt. Und an diesem Punkt werde ich bei dem Bibeltext stutzig und muss irgendwie auch auf mich und auf mein Verhalten schauen. Wie viel schenkt mir Gott denn? Mein Leben, meine Gesundheit, meine Familie, Freunde, dass ich kleine und auch große Wunder erleben darf, dass wir heute hier ganz frei, ohne Angst haben zu müssen, Gottesdienst feiern können. Ich bin dafür beständig dankbar. Bringe ich Gott diesen Dank auch beständig? Oh Schreck. Wie oft sind denn all die Dinge für mich selbstverständlich, weil ich sie jeden Tag habe? Und wie schnell gehe ich meinem Alltagsgeschäft nach? Oder erzähle die Neuigkeiten, vielleicht, wenn es mich besonders bewegt hat, auch jemandem anderen, weil ich sage, das muss ich unbedingt erzählen. Aber danke ich Gott in dem Maße. Der Samariter kehrt um, und zwar noch bevor er vom Priester reingesprochen wird. Weil es ihm ein echtes Herzensanliegen ist. Der Dank muss raus. Und nicht der Kontakt zu dem anderen ist ihm das Wichtige. Und manchmal, glaube ich, braucht es auch im Alltag, braucht es auch für mich, für uns, so einen Schritt zurück. Der Samariter fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen. Ein eigenartiges Bild. Ich habe mich gefragt, wann fallen wir denn heute oder wann fallen Menschen heute nieder auf ihr Angesicht? Mir ist eigentlich nur das Gebet der Moslems eingefallen, die beständig beim Beten auf ihr Angesicht fallen. Zu Beginn eines Luther-Filmes gibt es eine Szene, wo Luther vor dem Altar der Länge der lang da liegt und auf sein Angesicht fällt vor Gott. Beim Segen, da knien wir uns zumindest hin, aber das ist nicht so tief, wie aufs Angesicht zu fallen. Das habe ich scheinbar verlernt. Oder vielleicht habe ich es nie richtig gelernt. Der Samariter fiel Jesus zu Füßen. Und ich glaube, würde ich mich jetzt hier der Länge der lang vor ein Altar legen, wäre das irgendwie komisch für euch, für mich. Aber warum eigentlich? Ich glaube, es braucht nicht die Form, dass das im Gottesdienst passiert. Das kann jeder für sich im stillen Kämmerlein oder wo auch immer mal ausprobieren, in einem geschützten Rahmen. Das ist eine wirklich, wirklich ganz tiefe Form der Dankbarkeit, die da zum Ausdruck kommt für mich. Ich verneige mich vor meinem Gegenüber und wenn man sich verneigt, dann macht man sich nur angreifbar. Mein ganzer Rücken ist dann, die empfindliche Stelle ist verletzlich. Man liegt vor dem anderen. Ich sehe auch nicht, wie der andere reagiert. Ich bin dem anderen sozusagen ein ganzes Stück weit ausgesetzt. Das ist absolut was anderes als wie, na, was sagt man dann, wenn man was geschenkt bekommt, wie wir es vielleicht aus der eigenen Kindheit noch kennen oder den eigenen Kindern oft genug sagt. Der Geheilte, der muss an das Danke überhaupt nicht erinnert werden. Das muss raus. Es ist ein tiefes Gefühl, was sich Bahn brechen will. Und das war ausgerechnet der Samariter. Von denen hätte man den Dank nicht erwartet. Oder zumindest nicht als erstes. Jesus ist verwundert, dass nur einer zurückkam. Warum macht er dem einen denn den Vorwurf? Das ist irgendwie so wie bei einer Veranstaltung, so eine Situation kennen vielleicht einige, ich kenne das oftmals aus einer JG. Ach, ist das ärgerlich, dass heute nicht mehr Leute da sind. Naja, da können die, die da sind, ja gerade nichts dafür, aber die kriegen das erstmal gesagt. Der Samariter kriegt das auch erstmal gesagt. Habe ich nicht noch 9 andere geheilt und nur du bist zurückgekommen? Das muss er eigentlich den anderen sagen. Jesus ist enttäuscht. Das ist, und auch ausgerechnet noch der Fremde ist, der nicht zum Gottesvolk zurückkommt. Der nicht zum Gottesvolk gehört und zurückkommt. Oh Mann, oh Mann. Über wie viele von uns, die wir zur Familie Gottes gehören, wird denn Gott enttäuscht sein oder sich ärgern? Wie viele Leute sind mit dir konfirmiert worden? Überleg mal kurz. Und wie viele sitzen jetzt hier im Gottesdienst oder irgendwo anders im Gottesdienst, also haben Gott noch lieb im Herzen? Jetzt kann ich mich über die anderen ärgern, aber das ist, denke ich, nicht mein Verantwortungsbereich. Ich bin an der Stelle nur für mich verantwortlich. An der Stelle ist jeder für sich verantwortlich. Und da gibt es, glaube ich, genug zu schauen und auch umzukehren. Ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass Jesus mich ganz persönlich geheilt hat, vor Sünde bewahrt hat, mir in Notsituationen geholfen hat, meine Gebete erhört hat. Punkt, Punkt, Punkt. Ich könnte wirklich ganz viele Erlebnisse aufzählen. Ich will es gar nicht so hoch anhängen wie im Bibeltext, das so elementar war. Ich möchte mit euch über den Aspekt des Dankesagens im Alltäglichen noch ein bisschen nachdenken. In einer repräsentativen Vorsa-Umfrage wurde danach gefragt, wofür Menschen denn dankbar sind. Und vielleicht ist das ein Anlass, bei sich selber auch mal zu schauen, mit welchen der Aussagen man übereinstimmt. Ich lese es mal vor, weil es vielleicht ein bisschen klein ist. 78% haben gesagt für ihre Partnerschaft, 77% für ihre eigene Gesundheit, 75% für die Familie, 66% die Geburt der eigenen Kinder, 61% für ihre Arbeit, den Beruf, 57% für Freunde, 54% für Frieden in Deutschland, 51% überstehen kritischer Lebenssituationen, 50% sind dankbar über die eigene persönliche Entwicklung, 42% sind dankbar für ihren Wohlstand, 35% sind dankbar für materielle Unabhängigkeit, 30% sind dankbar für die eigenen Interessen und Hobbys, denen man nachgehen kann, 20% sind dankbar für ihren Glauben, ihre Religion und 4% sind dankbar Sonstiges, also was man selber da noch einfügen möchte. Ich kann mich an ganz vielen Punkten einklinken und könnte auch noch einiges unter dem Punkt Sonstiges ergänzen. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich ein interessantes Zitat von einer Lehrerin aus Hamburg gelesen, die sagte: Zweierlei Dinge sind zum Verwundern. Die fortwährende Liebe Gottes, trotz der Undankbarkeit der Menschen, und die fortwährende Undankbarkeit der Menschen, trotz der Liebe Gottes. Zweierlei Dinge sind zum Verwundern, die fortwährende Liebe Gottes, trotz der Undankbarkeit der Menschen, und die fortwährende Undankbarkeit der Menschen, trotz der Liebe Gottes. Undankbar. Wer lässt sich denn mit dem Wort schon gerne betiteln? Wenn meine Tochter etwas geschenkt bekommt oder sich jemand Zeit für sie genommen hat, dann frage ich mir beständig danach: Hast du Danke gesagt? Und wenn ich dann ein Ja höre, dann bin ich irgendwie erleichtert, denn ich möchte ja, dass meine Tochter mit den Grundregeln des Anstandes, die lernt und gut durch den Alltag kommt und im Alltag zurechtkommt. Doch wie sieht es denn bei uns Erwachsenen aus? Wer fragt denn danach nach? Und? Hast du Danke gesagt? Mir ist bei mir niemand eingefallen. Im Normalfall wird das ein Erwachsener nicht mehr gefragt. Das getraut sich doch scheinbar niemand. Oder ist bei uns Erwachsenen die Erziehung schon abgeschlossen? Auch im Alltag zurechtzukommen, das ist doch auch mein Anliegen. Und damit meine ich nicht nur die Grundregeln des Anstandes. Dankbarkeit hat für mich eine größere Bedeutung, als nur Benimmregel zu sein. Ein Zusammenschluss aus mehreren Kirchen und Verbänden ruft ab Oktober dieses Jahres das Jahr der Dankbarkeit aus. Da gab es schon mehrere Aktionen, vielleicht hat es schon mal jemand gehört, das Glaube am Montag und das Jahr der Stille. Das sind die vergangenen Aktionen und jetzt ab Herbst soll das Jahr der Dankbarkeit starten. Dankbarkeit als Lebensstil, das ist ein spannendes Thema. Eine Studie belegt, dass dankbare Menschen glücklicher sind, mehr Energie haben und optimistischer leben. Zu dieser Aktion Dankbarkeit gibt es auch ein Ideenheft. Das lohnt sich absolut für Gemeinde, wer sich das mal bestellen will. Ich habe mir das für den Gottesdienst bestellt und da sind super viele Ideen drin zum Umsetzen. Das lohnt sich auf jeden Fall auch für Hauskreise, wenn man über das Thema noch weiter nachdenken will. Und da haben einige Gemeinden so kleine Aktionen gestartet, um das einfach mal praktisch werden zu lassen, um nicht nur drüber zu reden. Die Kirche von Hessen-Nassau hat zum Beispiel die Aktion Danksekunde ins Leben gerufen, weil sie sagen, es braucht eine einzige Sekunde, um jemandem Danke zu sagen. Und da sind sie auf den Bahnhof gegangen, haben verschiedene Verteilaktionen gemacht, um Leute einfach auf das Thema aufmerksam zu machen. Wenn ich über Dank nachdenke, dann stellt sich grundsätzlich die Frage: Wem bin ich denn dankbar gegenüber? Meinem Mitmenschen? Gott? Eine Kirchgemeinde hat eine Dankeaktion ins Leben gerufen, bei dem sie jeden Sonntag das Lied 10.000 Reasons von Matt Redman singen möchte, wobei sie kleine Post-it-Zettel austeilt und jeder soll das aufschreiben, wofür er dankbar ist. Da gibt es auch ein kleines Bild dazu mit dem Ziel, nach diesem Jahr 10.000 Gründe, wofür man dankbar sein kann, in der eigenen Gemeinde gefunden zu haben. Das ist erst losgegangen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das schafft. Und das ist auf jeden Fall sehr eindrücklich, weil das sieht man ja eine ganze Zeit lang, wenn irgendwo die Zettel kleben, wofür man dankbar ist. Da wird Dank optisch sichtbar. Letzten Sonntag haben wir ja Muttertag gefeiert, der klassische Tag, um Müttern Danke zu sagen. Im Herbst feiern wir in jeder Gemeinde das Erntedankfest, um uns bei Gott für die guten Gaben im letzten Jahr zu bedanken. Dankbarkeit ist für mich was ganz Wesentliches, wenn es um die Beziehung von mir zu Gott geht. Wenn ich Gott dankbar bin, dann stehe ich auch automatisch regelmäßig mit ihm in Kontakt. Ich weiß, woher meine Hilfe kommt. Dankbar Gott gegenüber zu leben, ist eine der stärksten Waffen gegen Gottvergessenheit, habe ich in der Zeitung gelesen. Das fand ich eine starke Aussage. Dankbar gegenüber Gott zu leben, ist die stärkste Waffe gegen Gottvergessenheit. Vieles, was für mich normal und angemessen ist, halte ich für reine Gnade von Gott gegenüber und die sichtbar gewordene Liebe Gottes im Alltag. Um dieses Thema auch für mich ganz praktisch werden zu lassen, habe ich in der letzten Woche mal eine der Aktionen ausprobiert. Und zwar hatte da jemand vorgeschlagen, ein Danke-Tagebuch zu führen. Also sich jeden Abend, kurz bevor man ins Bett geht, sich Zeit zu nehmen und ein paar Punkte aufzuschreiben oder sich gegenseitig zu erzählen, wofür man dankbar ist. Das Sven und ich, mein Mann und ich, wir haben das mal ausprobiert, jeden Abend uns drei Sachen zu erzählen, wofür wir heute dankbar sind. Und mit meiner Tochter hatte ich das, bevor ich das Magazin gelesen habe, mal ausprobiert, 10 Sachen jeden Abend zu finden, wofür man dankbar ist. Und Kindern fällt es erstaunlicherweise viel einfacher. Also wenn ich mit der zusammen abends gebetet habe, wofür wir dankbar sind, da hat die nach 10 Sachen immer noch viele Sachen gewusst, wo ich erstmal überlegen musste. Also das hat schon was auf sich, wenn Gott sagt, wir sollen werben wie die Kinder. Aber auch als Ehepaar ist das spannend, weil man sich da Sachen erzählt, die man vielleicht nicht gemeinsam erlebt hat. Und sich gegenseitig auch nochmal erzählt, was hast denn du an dem Tag erlebt. Das ist wirklich eine coole Sache, lohnt sich mal auszuprobieren, dauert nicht lange, ist nicht viel Aufwand, sich einfach mal abends kurz Zeit zu nehmen und ein paar Sachen zu erzählen, wofür bin ich heute dankbar. Ich möchte euch ein ganz kleines Erlebnis erzählen, was vor dieser Woche war, aber was mich beeindruckt hat zum Thema Danke sagen. In dem Fels wurde ein Haus abgerissen. Und dies konnten wir jeden Tag, wenn ich meiner Tochter zum Kindergarten gegangen bin, auch sehen und beobachten. Das Abrissunternehmen, das gehört dem Bruder unseres Patenonkels. Und so sind wir immer mal stehen geblieben, haben mal Hallo gesagt. Der Kindergarten hat zweimal sogar einen Tagesausflug dorthin gemacht, um sich alles ganz genau anzuschauen, was auf der Baustelle passiert. Also kurz gesagt, die Baustelle war die Attraktion in Wildenfels. Und ich vermute mal nicht nur für die Kindergartenkinder. Und an einem Morgen, da sind wir wieder an der Baustelle vorbeigegangen, haben angehalten und aufgepasst. Und da kam der Bauarbeiter raus zu meiner Tochter und hat gesagt, willst du mal mitfahren in den Bagger? Und da hat sie sich überhaupt nicht getraut und ist ganz schüchtern zurückgegangen. Da habe ich gesagt, soll ich mit hingehen und dich mit reinheben? Ja, da hat sie gestrahlt. Und das, obwohl ich glaube, der Bauarbeiter sich an dem Tag auch nicht über Langeweile beklagen konnte. Der hatte mit Sicherheit genug zu tun und war froh, wenn es mit seiner Arbeit voranging, hat er sich die Zeit genommen. Und das hat nicht nur meine Tochter erfreut, sondern das hat mich auch nachdenklich gemacht. Glücklich hat es meine Tochter gemacht, weil es für sie einfach großartig war, da drin zu sitzen und das mal auszuprobieren und dann im Kindergarten natürlich alles haarklein genau zu erzählen. Und nachdenklich hat es mich gemacht, weil ich dachte, Mann, oh Mann, der Bauarbeiter hat trotz aller Hektik und allem, was er schaffen muss an dem Tag, den Blick für den Einzelnen nicht verloren. Und das, obwohl wir ja nichts groß miteinander zu tun hatten. Er hat sich kurz Zeit genommen und hat mit diesem kurzen Moment eigentlich zwei Leute glücklich gemacht. Wie sieht es denn bei mir aus? Bei mir ganz konkret, Juliane, habe ich den Blick für den Einzelnen im Alltag? Nutze ich die Situation, die Gott mir schenkt? Ich denke, das gelingt schon ab und an. Aber ich werde vielleicht auch schrecken, wenn ich sehe, wie viele Situationen ich alles verpasse. Das Erlebnis hat mich auf jeden Fall aufmerksam und dankbar gemacht. Doch beim Thema Dankbarkeit kann man nicht verschweigen, auch darüber nachzudenken, wie ist es denn in Zeiten, wo es eigentlich total schwerfällt, Danke zu sagen, dankbar zu sein, die zum Leben ja auch dazugehören. Und ganz konkret, bei sich selber oder wenn ich in die Nachrichten schaue, dankbar sein trotz der Lebensumstände. Streit, Enttäuschung, Sorgen, Kriege, Erdbeben, Opfer, Flüchtlingskatastrophen, Punkt, Punkt, Punkt. Da kann jeder sicherlich seine persönlichen Sachen ergänzen. Professor Dr. Henning Freund bezeichnet diesen Zustand als Dankbarkeit für Fortgeschrittene. Dankbarkeit für Fortgeschrittene. Dankbarkeit in Unabhängigkeit von Lebenskrisen bzw. Lebensherausforderungen zu praktizieren, das setzt voraus, dass man Dankbarkeit als Lebensstil schon irgendwie verinnerlicht hat, vielleicht sogar auch ritualisiert hat. An welcher Stelle du beim Thema Dankbarkeit gerade stehst, das kannst du am besten selbst beantworten. Ich will dich auf jeden Fall motivieren, sie im Alltag auszuprobieren und auszubauen, denn das Experiment Dankbarkeit, das lohnt sich. Amen.